Ich lese den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich finde das ganz schön dreist, was Jakobus und Johannes da machen. Was glauben die eigentlich, wer sie sind? Und was genau meinen sie eigentlich? Rechnen sie damit, dass Jesus in Jerusalem zum neuen König wird, dass er die römischen Besatzer verjagt und dann seine Jünger zu neuen Ministern in der Regierung macht? Oder bezieht sich ihre Bitte auf Jesu himmlisches Königreich? Dann frage ich mich, was glauben die eigentlich, wie es im Himmel zugehen wird? Himmlisches Throngestühl oder was stellen die sich vor? Ich habe Filmbilder im Kopf von Königen, die huldvoll das Volk zu ihren Füßen empfangen, ein paar Stufen tiefer. Und rechts und links sitzen die ersten Gefolgsleute, die Mächtigen und Gleichgesinnten. Sie haben das Sagen, vor ihnen kuschen alle. Okay, das kann's nicht sein. So kann's doch nicht zugehen im Himmel. Interessant, wie hier mit der Bitte von Jakobus und Johannes ein wichtiges Merkmal des menschlichen Wesens an sich ganz hervorragend beschrieben ist. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Sie wollen die Ersten sein, die Besten, die Schnellsten, die Klügsten, besonders eben, herausgehoben unter den anderen. Wenn wir ehrlich sind, wollen wir das im Grunde nicht alle? Anerkannt werden in dem, was wir tun. Gesehen werden in unseren Fähigkeiten. Ein bisschen besser sein als die anderen. Und ich frage mich, bin ich mir im Zweifelsfall dann nicht doch selbst die Nächste und suche und nutze meinen Vorteil? Wer ist der und die Beste? Wer leistet am meisten? Sie kennen vielleicht noch die Werbung: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und was steht mir für meine Leistung zu? Der Platz zur Rechten und zur Linken? Was verdiene ich dafür, dass ich so gut bin und so viel leiste? Und dann kommt Jesus mit seiner Antwort, die all solche Fragen in sich zusammenfallen lässt. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Und jetzt müssen wir, glaube ich, Acht geben, dass wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Auf der Seite, die da heißt: Du musst nur demütig genug sein und dich selbst klein genug machen, dann wirst du das Himmelreich erlangen. Damit wären wir wieder gefangen in Leistung und Verdienst, diesmal in entgegengesetzter Richtung. Lesen wir mal bis zum Ende, was Jesus sagt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Hier kommt das Entscheidende. Jesus stellt alles Menschliche besser sein wollen auf den Kopf. Und er sagt, es braucht mehr als unsere Leistung, auch mehr als Einsicht und guten Willen und all unser Streben nach dem, was wir für sinnvoll erachtet haben. Es braucht Zutrauen und sich einlassen auf die lösende und erlösende Kraft Jesu. Mich auf ihn einzulassen, kann mich herauslösen aus meiner Ich-Zentriertheit und dem Streben nach meinem eigenen Vorteil, kann mich befreien zur Demut. Demut, ein Wort, das kaum noch verwendet wird. Demut heißt Mut zum Dienen. Demut heißt, die Angst, selbst zu kurz zu kommen, loslassen, darauf vertrauen, dass Gott für mich sorgt und mir alles schenkt, was ich brauche. Das ist eine Haltung, die wir jeden Tag wieder neu üben können, zum Wohl der Menschen um uns herum und zur Ehre Gottes. Ich glaube, bei Gott wird es keine Ehrenplätze geben, weder für die Ersten noch für die Letzten. Bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe als bei uns Menschen. Das sehen wir ja auch in diesem unbegreiflichen Geschehen von Jesu Sterben und Auferstehen, auf das wir in diesen Wochen vor Ostern zugehen. Mit unseren menschlichen Vorstellungen ist das nicht fassbar. Und für viele ist das ein Grund, weshalb sie mit Jesus und mit Gott auch gar nichts anfangen können. Und doch, wir alle sind so wertvoll für Gott, dass er uns dieses starke Zeichen im Geschehen von Sterben und Auferstehen schenkt. Jesus Christus, für uns gestorben, damit wir leben. Damit wir erkennen, dass Gott für uns da ist. Im Abendmahl und in der Eucharistiefeier können wir Gott ganz nah spüren, in uns. Da haben wir immer wieder Teil an der großen Lebenshoffnung, dass wir gewollt und getragen sind von Gott im Leben und im Sterben. Wir müssen nichts leisten, um bei Gott anerkannt zu sein. Wir sind es schon. Das soll uns aber natürlich auch wieder nicht selbstzufrieden und arrogant machen. Das soll uns befreien dazu, jeden Tag neu danach zu fragen, wie wir im Einklang mit uns selbst, mit den Menschen und der Welt und mit Gott leben können. Amen. Und der Friede Gottes, höher und größer als unsere Vernunft und unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Gott voller Liebe und Gnade segne dich mit Lebendigkeit. Er segne dich mit Barmherzigkeit, mit Wahrhaftigkeit, mit Gerechtigkeit, mit Beständigkeit, mit Vollkommenheit. Es segne und behüte dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.